Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, hier zu sein mit euch und das Wort Gottes miteinander anschauen zu dürfen. Ist ein Vorrecht. Halt es ein bisschen, oder? Gut. Ja, irgendwie gibt's ein bisschen einen Sound im Ohr, gell? Okay, ich rede mal ein bisschen. Der Alexander kriegt es schon noch hin. Ich möchte nicht über die 153 predigen, aber ich habe etwas gefunden, das hat mich beeindruckt, von einem Mathematiker, der zwei Seiten hier beschrieben hat über diese Zahl. Eine Zahl voller Bedeutungen. Ich lese euch einfach mal geschwind ein paar Gedenken vor. Die Bibel ist voll von Zahlen und über ihre Bedeutungen wird viel spekuliert. Wenn wir in Johannes 21 von der dritten Begegnung der Jünger mit Jesus lesen, mit dem vom Tod auferstandenen und von dem Fischfang auf dem See Genezareth, wundern sich sicher viele, warum 153 Fische gefangen wurden. Bei der Speisung der 4000 und der 5000, da hat man gerundet, da hat man gesagt, ja, etwa 4000, etwa 5000 Leute waren das. Wieso steht hier 153? Und er hat etwas nachgeforscht und Mathematiker sind wieder halt vom ganz anderen Gedanken ausgehend, sagt, da stecken eine Menge Informationen drin, die mich einfach faszinieren, so beschreibt er. Man sieht sofort, dass die Zahl 3 in dieser Zahl steckt, die Quersumme, 9 auch durch 3 teilbar und dann kommt eine ganze Reihe biblischer Erwähnungen und dann geht es in einen Bereich. Vielleicht gibt es ein paar Leute, habe ich gedacht, heute Morgen, die sich interessieren für Hexadiametralzahlen und für andere Kubikzahlen und sonstige Dinge. Ich habe ein paar Exemplare mitgebracht. Es ist bestimmt sehr interessant, sich mit dieser Zahl auseinanderzusetzen. Was mich fasziniert bei solchen Dingen ist, dass man als ganz einfaches, schlichtes Kind etwas aus dem Wort Gottes empfangen kann, einfach aus den Geschichten, die man liest, aus den Worten, die einem entgegenkommen und dass studierte Leute in einer ganz anderen Weise tiefe Gedanken empfangen können aus dem gleichen Wort. Das Wort Gottes spricht einfach zu uns und es trifft jeden, der sich öffnet, für sein Wirken und das wollen wir heute Morgen natürlich auch miteinander tun. Deshalb seid ihr hier. Da könnte man sicherlich über jeden Vers etwas sagen, aber ein paar Gedanken habe ich für uns mitgebracht, die mich bewegt haben. 7 Jünger waren hier beieinander, die aufgezählt werden, 5 davon namentlich, 2 davon nur als 2 weitere Jünger. Und interessant, der Petrus, an so mancher Stelle als der Wortführer bekannt in der Jüngerschaft, der sagt so, Leute, ich gehe jetzt fischen. Ich gehe jetzt wieder fischen. Und sie fingen, heißt, wie viel? Okay, das war dann danach erstmal gar nichts, ja. Die waren schon wieder auf dem Rückweg, da heißt die ganze Nacht waren sie draußen, wie das halt rechte Fischer so tun, weil sie wissen, Fische fängt man bei Nacht und nicht bei Tag, kommen zurück, haben keinen Fisch im Netz. Am nächsten Morgen steht Jesus am Ufer und sagt, ich finde es ja schon auch bezeichnend, dass er ruft, so Kinder, das waren gestandene Männer, gell? Der immer sagt, wie spricht er uns an? Habt ihr nichts zu essen? Und die sagen, nein. Also ich weiß nicht, wie viel Meter, 100 Meter, muss man dann schon auch gute Stimme haben, gell? Übers Wasser überträgt es vielleicht etwas leichter noch, sagt man. Aber trotz allem, habt ihr nichts zu essen? Nein, haben wir nicht. Und dann sagt, werft das Netz aus, auf der rechten Seite. Und die gestandenen Männer, die was vom Fischfang verstehen, die machen das. Mancher Zeitgenosse heute sagen, wie blöd muss man auch sein. Aber die machen das einfach, was Jesus ihnen sagt. Und sie wussten noch gar nicht, dass es Jesus ist. Da steht einer am Ufer und sagt, macht es, werft euer Netz raus. Rechts. Und sie fangen viele Fische. Wow. Also immer so ein Gedanke, der mich da getroffen hat, war immer, wenn ich auf eigene Faust unterwegs bin, in einer Weise, in der ich denke, jetzt mache ich halt, was ich für recht halte, da ist es eigentlich nicht verwunderlich, wenn nichts passiert. Gell? Aber wenn Jesus ein Wort spricht und ich ihm folge, wenn ich dem nachgehe, was er mir nahelegt, dann gibt es einen großen Fang. Also die letzten 3 Jahre für die Jünger, da haben die diesen Ort nicht mehr so oft gesehen. Doch, sie waren mit Jesus natürlich auch am See Genezareth, aber sie kannten ihn von früher. Alte Erinnerungen sind wahrscheinlich auch hochgekommen in ihnen. Jetzt muss man sich sagen, Jesus ist ihnen hier zum dritten Mal, steht erschienen. Die haben ihn also nach seinem Tod zweimal schon auferstanden gesehen. Da war schon in ihrem Herzen etwas warm geworden. Da war schon eine neue Hoffnung erwacht. Aber wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann weiß man, dass es eben nach diesen beiden Erscheinungen auch Tage gab, tagelang, wo sie ihn nicht gesehen haben. Wo er nicht bei ihnen war. Er war nicht so da wie vorher. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vermutlich nicht viel anders wie mir. Wenn ich auf etwas warte, dann kommen wir 3 Stunden schon lang vor. Je nachdem, auf was man wartet. Wenn man auf den Zug wartet, 3 Stunden Verspätung ist schon ein Wort, gell? Vielleicht nicht ganz außergewöhnlich heutzutage, aber steh mal 3 Stunden und wart, gell? Aber wenn du auf andere Dinge wartest und sagst, Mensch, ich würde gar nicht. Jetzt war er doch da, wo ist er? Und irgendwann geschieht es, dass wenn wir warten auf etwas und es tritt nicht ein, dass wir auch schnell den Mut verlieren. Kennt es irgendjemand von uns? Denkt, naja, vielleicht war das doch alles irgendwie ein bisschen Einbildung und weiß nicht, ob man ein bisschen durchdreht war und die Wahrnehmung wird irgendwie komisch mit der Zeit und wer weiß, ob er überhaupt noch in der Gegend ist, ob er überhaupt noch hier ist oder ob es nicht einfach eine Erscheinung war. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich weiß nicht, was jetzt ansteht, es ist nicht mehr, wie es war. Ja, da waren Jahre der Hoffnung. Jahre der Hoffnung. Als Jesus die Jünger berufen hatte, sagte einer, hey, wir haben den Messias gefunden. Und dann, die Erwartung des Messias ist ja heute noch lebendig im Volk Israel. Ja? Die Erwartung des Messias, wenn es nicht gerade messianische Juden sind, die an diesen Jesus glauben, der schon gekommen ist. Aber die anderen warten. Die Rabbinischen und die sagen, dieser, jetzt ist er da. Wir haben ihn gesehen, gefunden. Komm, ich zeige ihn dir. Da waren lehrreiche Zeiten, die Bergpredigt, bis heute vielen Leuten zumindest Ausschnitten davon bekannt. Selbst wenn sie nicht Christen sind, manche Dinge, die kennt man, die Seligpreisungen, das, die Rede von den Finanzen und alles Mögliche, was man dann kennt, ja. Da waren die Wunder der Speisung schon erwähnt, da war es sogar so, dass Menschen nicht nur gesund geworden sind, sondern vom Tod auferstanden sind. Die Tochter des Jairus, der Lazarus, wo sie dann alle hingesehen, die ganzen Reporter sind dann aufgetaucht und haben gesagt, das müssen wir notieren, da schreiben wir was auf, bringst Kamera mit, den Film, der kommt morgen groß raus. Da erhebt es einen, ja, wenn man diese Wunder guckt. Aber dann vielleicht der Petrus auch sich erinnert, als er dort auf dem See Genezareth unterwegs war, zu Fuß, auf dem Wasser. Unfasslich, ein Wunder geschehen. Dann aber auch der Tiefgang, dass er gleich abgesunken ist, als er weggeschaut hat von Jesus. Auch wieder der Petrus, der den bekannten Ausdruck sagte, wo Jesus sagt, wollt ihr auch weggehen, als ein Haufen Leute einfach abgezogen sind, weil sie das nicht ertragen wollten, was Jesus ihnen als Lehre weitergab. Und er sagt, Jesus, wollt ihr auch weggehen? Und der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Jesus sagt ihm, das kommt nicht aus dir selber, das hat dir der Vater offenbart. Sowas erkennt man nicht von alleine, da kommt man nicht irgendwie einfach so drauf. Dann gab es unverständliche Reden vom Sterben Jesu, was er angekündigt hat in seinem Tod. Irgendwie war es auch komisch. Dann wieder die erhebenden Gefühle, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Und bei einigen sicherlich diese Hoffnung auch nochmal aufflammte. Vielleicht zeigt er sich jetzt als der König. Und dann der Frust, als er sich gefangen nehmen lässt. Und alle sind sie abgehauen. Die Unfähigkeit zu erfahren, dass man etwas will, von etwas überzeugt ist, man weiß, was richtig ist, man will es auch tun und dann diese Unfähigkeit an sich selber zu erleben, diesem Jesus, dem man sich eigentlich verschworen hat, treu zu bleiben. Das bringt einen schon in eine Tiefe, wo man sagt, boah, nichts kriege ich zustande. Und der Petrus hat ihn darüber hinaus noch verraten, er ist nicht nur abgehauen, er hat gesagt, als man ihn dann angesprochen hat, ich kenne den nicht, ich habe mit dem nichts zu tun. Hat sich selber noch verflucht beim dritten Mal, sagt, lass mich in Ruhe, was habe ich mit dem zu schaffen? Wir kennen diese Geschichten. Ich möchte so die Frage einfach für uns stellen. Bist du auch schon an solche Tiefpunkte in deinem Leben gekommen, obwohl du schon manches mit Gott erlebt hast? An Tiefpunkte, wo Fragen aufkommen, die du einfach nicht beantworten kannst. Wo du sagst, ich blick's nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Hätte ich gerne, aber konnte ich nicht. Ja, sie hörten und sahen diesen Jesus auch nach der Auferstehung. Sie hörten auch sicherlich seine Kritik und ich sagte, hey, warum habt ihr nicht geglaubt, als die Frauen zu euch gekommen sind? Die haben es euch erzählt. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und dann kommst du wieder an diesen Tiefpunkt. Sie sahen, dass er auferstanden war von den Toten, aber dann diese stillen Tage, über die man eigentlich so gar nicht predigt, gell? Weil sie nicht so direkt beschrieben werden. Klar, da ist nichts beschrieben, wenn nichts passiert ist. Und dann kommst du ins Schlottern, ins Zweifeln, ins Zagen und sagst, Und da mag auch der Petrus vielleicht gedacht haben, die Nachfolge hinter dem Jesus her, ist eigentlich nichts für mich. Ich pack das nicht. Ich gehe wieder fischen. Und interessant, er ist halt der Wortführer gewesen, gell? Aber die anderen haben es auch gedacht. Wir gehen mit. 7 Jungs waren sie, 6 andere haben gesagt, okay. Vielleicht auch gut, manches zu vergessen, machen wir einfach das, was wir können, was wir gewohnt sind, wo wir wissen, wie es geht, wo wir sicher drin sind, wo wir keine Fragen haben und so weiter und so fort. Machen wir doch das, was wir können. Bei diesem Gang ins Schiff und der Ausfahrt auf den See war sicherlich nicht Begeisterung in ihrem Herzen. Ja, da war eigentlich was vom Frust getragen. Es war dunkel, sowieso in der Nacht, klar. Und sie fingen nichts. Und da kommt nach dem Tiefpunkt der absolute Tiefpunkt, gell? Ja. Wo man sich vielleicht dann auch jetzt im übertragenen Sinne für manchen von uns vielleicht eine traurige Erfahrung, die er schon gemacht hat, am Ende ausgeschlossen sieht aus dem Reich Gottes. Und obendrein gelingt dir nicht mal das, was du dachtest, dass du könntest. Vielleicht hat mancher von uns auch schon die Erfahrung gemacht als Nachfolger Jesu, dass er denkt hat, tja, es hat mal gut angefangen. Mensch, war das damals ermutigend. Kennt ihr auch diese Geschichten damals? Also wenn wir anfangen würden zu erzählen, was sicherlich auch gut ist, von den Dingen, die früher passiert sind. Wow, da erhebt sich Satz und da sagst du, wow, denkst du noch da dran? Und manches Mal ist es so, wie es dann immer aus Jüngern ging, ja, wo Jesus mit ihnen gesprochen hat und da ist ihr Herz brannte in ihnen. Und wenn wir an die alten Geschichten denken, so mancher von uns, der sagt, Mensch, erinnerst du dich, weißt du noch? Ja, oh, das war noch Zeit. Aber jetzt ist halt heute. Gell? Und dann probierst du etwas Altes, was du schon kennst, und sagst, also gut, dann lassen wir es halt sein, wer weiß, wo dieser Jesus steckt. Und probierst dich in den Dingen, von denen du dachtest, du würdest sie können. Und dann klappt es auch nicht mehr. Dann wird es dunkel. Ja. Ich kenne das auch aus meinem Leben, ich sage es euch ganz offen. Es gab so einige Stationen in meinem Leben, in denen ich dachte, wow, es läuft doch ganz gut. Gell? Und irgendwann ist es dann immer so gut und irgendwann crasht es. Und ja, ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich gedacht habe, gut, Kurt, gehst wieder Klavier stimmen, das ist vielleicht besser als predigen. Hab's auch probiert, gell? Ja. Für die, die es nicht wissen, mein erster Beruf ist Klavierbau. Und ja, man könnte dann schon ein paar Dinge, man weiß, da könnte man es vielleicht wieder probieren, gell? Und dann bewirbst du dich, schaffst eine Woche Probe. Ja, und ich könnte es nachvollziehen, wie es in ihrem Kick nichts hat klappt. Gell? Ja. Also diese Erfahrungen, wo man so an den Nullpunkt seines Lebens kommt oder in ein paar Minuspunkte hinein, sind keine Endpunkte. Falls sich jemand heute Morgen so fühlen sollte, es ist kein Endpunkt. Jesus steht am Ufer. Er ist da. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber er ist da. Vielleicht denkst du alles hoffnungslos zu Ende, irgendwie keine Perspektive mehr. Jesus steht schon am Ufer. Vielleicht dachten die Jünger, der braucht halt richtige Leute und nicht solche halbmäßigen Jungs wie wir uns. Wir passen zu diesem erhabenen Herrn einfach nicht. Aber Jesus steht am Ufer. Er wartet schon auf seine Jünger. Und wer weiß, ob er nicht gewartet hat auf diesen Tiefpunkt ihres Lebens. Solange ich mich so stark und gut fühle, ja, ist es nicht so, dass mich der Herr so gut gebrauchen kann. Ich sag's euch. Wer meint, er sei es, ist oft noch nicht an dem Punkt, wo Jesus ihn wirklich gebrauchen kann. Wenn wir an einem Nullpunkt angekommen sind und wir vielleicht keine Hoffnung mehr in uns tragen, dann ist er da. Ich habe gehört von einem jungen Prediger, dem wird erzählt, er ist so
mit seiner Predigt auf die Kanzel gestiegen und hat gedacht, so, den Leuten sage ich's. Und er hat gemerkt, während dem Reden, auch das kann ich nachvollziehen, ist ihm irgendwie alles entschwunden, was er so vorbereitet hatte. Und er ist immer langsamer und leiser und ist von seinem Ding abgekommen, gell, und hat es einfach nicht zu Ende gekriegt, was er sich vorgenommen hat, was zu Hause noch so gut ausgesehen hatte. Und er ist runter von der Kanzel wie ein geschlagener Hund. Gell. Dann stieg ein anderer der Brüder, der den Abschluss gemacht hat, auf die Kanzel und hat gesagt, wenn du so raufgegangen wärst, wie du runtergegangen bist, dann wärst du so runtergegangen, wie du raufgekommen bist. Ja. Und da ist was dran. Im Psalm 34, Vers 19 lesen wir, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zweite Hälfte dieses Wortes, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Den Hochmütigen, wisst ihr, was denen passiert? Gott gegenüber? Der widersteht ihnen. Stell dir vor, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es ist nicht schön, wenn man gedemütigt wird. Besser ist, man demütigt sich selber. Der David hat es auch mal in einem anderen Psalm bekannt, der sagt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Ich war auf der falschen Spur. Als ich so großspurig und selbstsicher, überzeugt von mir daherkam. Aber den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das gilt auch für uns. Ich glaube, wie es auch den Jüngern hier gegolten hat. Und der Herr prüft uns auch. Ich glaube, das ist was, was zu unserem Leben mit Gott auch gehört. Vielleicht überhaupt zum Leben, aber auch zu unserem Leben mit Jesus. Er prüft die Herzen. Sprüche 17, Vers 3, wie das Feuer Silber und der Ofen Gold, so prüft der Herr die Herzen. Er prüft mein Herz, er prüft dein Herz. Er will wissen, wo wir stehen. Und wenn wir nicht am Nullpunkt mal ankommen sind, vielleicht kommen wir ab und zu mal sogar rein, ich weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube, ich weiß es. Wo wir an diesen Punkten ankommen, da hilft uns der Herr. Wo wir noch nicht angekommen sind, da führt er uns vielleicht auch zuweilen hinein. Und da gibt es kein Zurückziehen. Da kann man nicht sagen, ja, Jesus, ich will mit dir leben, aber weißt, nächste Woche habe ich Urlaub, da bin ich dann mal weg. Manche Leute, man hat Urlaub von der Gemeinde, manche man hat Urlaub von ihren Beziehungen, aus der Ehe oder weiß ich wohin, ja, einfach mal weg, ich brauche jetzt Zeit für mich. Kennt ihr das auch? Wir hören das so viel, immer und immer wieder. Jetzt brauche ich, ich habe so viel durchgemacht, weißt du was, ich brauche jetzt Zeit für mich. Immer schon öfters gesagt haben, ich glaube, die Maria Prean hat dieses Wort geprägt, ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier. Ich denke immer an mich. Jetzt komme ich. Und nachdem schauen wir mal. Vielleicht nochmal. Bis mir es wieder gut geht. Aber weißt du was, so geht es dir nie gut. Wenn du beim Nullpunkt angekommen bist, dann suche nicht dich, sondern suche Jesus. Er steht schon am Ufer. Er wartet und sagt, hey, vielleicht kapiert er es ja. Vielleicht sieht sie mich ja. Ich stehe schon hier. Hallo Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nee, die ganze Nacht gefischt und nichts passiert. Ach, so schade. Ja. Da kann es einem gehen, wie ein norwegischer Dichter namens Henrik Ibsen geschrieben hat, eine Geschichte von einem Peer Gynt oder wie immer der sich spricht. Er steht nach all den Irrfahrten seines Lebens vor einer Waldhütte und hält so eine Zwiebel in der Hand, die er gefunden hat. Und spielend entblättert er sie und dabei wird ihm diese Zwiebel wie ein Bild für sein eigenes Leben. Atemberaubend, also den Atem weg, überfällt ihn die Frage nach den Häuten. Müsste doch ein Kern kommen. Und er schält sie. Und er schält nochmal. Da kommt nochmal eine Schale. Und da kommt nochmal eine Schale. Und endlich, als er fast in der Mitte ist, stellt er fest, nur Häute. Nichts drin. Und dann erschrickt er und sagt, so ist mein Leben. Und mit einem Fluch in dieser Geschichte wirft er die Zwiebel weg. Die Bibel ist an mancher Stelle noch beunruhigender. Da nimmt Gott die Zwiebel selbst in die Hand und schält sie. Mein Leben, er schaut es an. Er sucht nach dem Kern. Was ist der Kern meines Lebens? Was ist das Zentrum in mir? Von ihm heißt in Offenbarung 1, Vers 19, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Und in Offenbarung 19, 12 wird es deutlich auch, dass das Jesus ist. Und es heißt in Bezug auf unser Leben, was wir gestalten, auch mit unserem Herrn Jesus, dass es durchs Feuer geprüft wird. Ihr kennt diese Geschichte, denke ich mal. Alles wird durchs Feuer geprüft. Das ist übrigens auch eine symbolische Andeutung, möglicherweise hier in dieser Geschichte. Die Jünger sehen schon ein Kohlefeuer brennen am Ufer, als sie näher kommen. Feuer spricht von Reinigung, Kohle von seelischen Qualen. Und in Hebräer 5, Vers 8 und 9 heißt es, auch Jesus, der Sohn Gottes, musste durch Leiden lernen, was Gehorsam ist. Nachdem er aber sein Opfer am Kreuz vollbracht hatte, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, also auch durch diese Wege gehen, zum Retter und Erlöser geworden. Wörtlich heißt es, er ist vollendet worden für alle, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils. Er sucht nach dem Kern. Und der Kern wird durch Entblättern gesucht. Und manches Mal wirst du entblättert, gell? Und du merkst auf einmal, dass das, was so gut ausgesehen hat nach außen, das ist gar nicht so prickelnd. Und wenn man das erkennt, das ist nicht angenehm, das macht einen fertig. Aber wohl dem, der es zulässt, dass der Herr wirklich nachschaut, was ist denn da drin in dir? Was sucht denn der Herr eigentlich? Was sucht Gott? Kann man irgendjemand helfen? Fällt euch irgendwas ein? Was sucht Gott? Vertrauen und Glauben, ja. Bitte? Unser Ich. Kommt drauf an, was er damit macht, gell? Gibt es noch was? Liebe. Herz. Bitte? Herz. Das Herz. Ja. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, gell? Heißt schon in die Sprüche. Ja. Ich glaube auch, dass es genau das ist. Er sucht, ich würde zum ersten nennen, Liebe. Er sucht meine Liebe, meine erste Liebe. Vielleicht warst du auch mal in der ersten Liebe und hast mehr gebrannt für Jesus als heute. Er sucht, dass du wieder in diese erste Liebe hineinkommst. Er sucht dein Vertrauen. Ja. in sein Blut, das reinwäscht von jeder Sünde, von aller Schuld. Er sucht deine Hingabe, dein Herz, an seine Führung, den Gehorsam. Den Gehorsam, auf das einzugehen, was er dir sagt. Gott prüft unsere Herzen, ob wir diese Dinge leben. Er sucht die Übergabe meines Willens an seinen Willen. Wie es der Johannes, der Täufer, ausgedrückt hat, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Er sucht alles, was auch mit diesem großen Wort Glauben an ihn, festhalten an ihm, treu bleiben bei ihm, damit zu tun hat. Und da geht es manches Mal durch Feuer, wie dieses Feuer hier auch am See Genezareth zumindest eine oder mehrere symbolische Bedeutungen hat. Dann noch zwei weitere Gedanken zur Symbolik. Die Bibel ist ja auch an vielen Stellen voll von Symbolik. Da war also das Feuer. Was war dort noch? Brot. Das Brot. Jesus gibt seinen Jüngern Brot. Er hat es ausgeteilt, wie schon viele Male vorher. Er hat es ihnen gegeben und er hat ihnen auch deutlich gemacht, Brot, ich bin das Brot des Lebens. Sein Wort ist das Brot des Lebens. Wir leben nicht allein vom Brot, sondern von den Worten, die aus dem Munde Gottes hervorgehen. Er gibt sich selber und ich darf ihn aufnehmen, was wir auch immer wieder im Abendmahl feiern. Und das Wort Gottes kommt zu mir und ich lese es und vielleicht kennt ihr das auch und du liest es und legst deine Bibel weg und du machst Auge zu und denkst, was habe ich jetzt gerade nochmal gelesen? Ja? Nimm es in dich auf. Manches Mal ist es gut, wenn man es laut liest. Manches Mal ist es gut, wenn man es bewegt. Jemand hat es mal gesagt, das Wort Gottes muss man nehmen wie ein Bonbon. Das musst du in den Mund stecken und dann lutschen und dann geht es so langsam, baut sich's ab, ja. Und dann bewegst du es hin und her, nach von oben nach unten, von links nach rechts, mal auf der Zunge, mal unter der Zunge und es bewegt sich überall, ja, und irgendwann ist es drin. Nimm das Wort Gottes, bewege es, denke darüber nach. Da ist das Leben. Und wenn wir manches Mal nicht verstehen, was es ist, dann bewegen wir es weiter. Und manches Mal legst du ein bisschen weg und sagst, ha, probier es morgen nochmal. Ein Sonntagsschullehrer von uns, der hat mal früher gesagt, das Wort, die Bibel muss man lesen, wie man einen Fisch isst. Er hat gesagt, also die Gräten legen wir erstmal auf die Seiten. Vielleicht ist das auch schon passiert, dass du das Wort Gottes gelesen hast und denkst, das piekst mich aber schon. Oder das kann man nicht essen. So die schwierigen Dinge, die haben so quer liegen. Gell? Da könntest du ersticken dran an so Kreide. Aber sag erstmal das, was du gut verdauen kannst. Die anderen Dinge kommen später, irgendwann kannst du die auch verdauen. Und wenn du es nicht verdauen kannst, dann lässt es einfach stehen. Aber es kommt zu dir und das Wort Gottes durch den Heiligen Geist wird lebendig und irgendwie zu gegebener Zeit, vielleicht an einer Situation, wo du es nie gedacht hättest, auf einmal geht es da auf wie eine ganze Kerzenfabrik und ich sage, Mensch, bin ich doof gewesen. Jetzt kapiere ich es. Und der Heilige Geist ist unser Begleiter durchs Leben. Er eröffnet uns das Wort. Das hat Jesus gesagt. Er wird kommen, ein Stellvertreter für mich. Ich lasse euch nicht allein. Er wird euch helfen und er wird euch alles erklären, was ich euch gesagt habe. Er führt euch in die Wahrheit. Und ich darf ihn bitten, oh Heiliger Geist, zeig mir, was ist da gemeint? Und vielleicht sagt er das manchmal. Und manchmal sagt er, du, warte mal, Trent, ich habe da noch was anderes vorher. zu sagen. Aber er lehrt uns, er führt uns durch seine Gnade. Aus der Hand Jesu dürfen wir essen und satt werden. Symbol des Brotes für uns. Wie oft geht es uns so, dass wir nach allen möglichen Dingen schauen? Manchmal ist es viel leichter, von irgendjemandem Predigt anzuhören, gell? Als selber sich im Wort Gottes zu vertiefen. Aber da ist das Ursprüngliche, da ist Schwarzbrot. Das macht satt, das ist das Richtige, wenn alles andere nicht mehr da ist. Und dann gibt es ein drittes Symbol, dreimal dürft ihr raten, welches? Bitte? Der Fisch, genau, danke. Der Fisch, ein Bild für den Menschen, ein Bild für die Beute. So hat Jesus schon angefangen, hat zum Petrus schon gesagt, hey Jungs, hier fangt ihr Fische im See Genezareth. Ja, da hat es fette Teile. Ist gut, aber ich sage dir, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Jesus macht seine Jünger zu Menschenfischern. Und nur er kann wirklich dazu befähigen. Es geht darum, dass wir Menschen erreichen für das Evangelium. Aber das können wir auch nicht aus uns selber, wenn wir es aus uns selber probieren und nicht autorisiert sind durch die Kraft Gottes und durch den Heiligen Geist, dann geht es uns selber halt hier wie die Jünger, die in der Nacht gefischt haben und nichts gefangen. Wie oft fischen wir irgendwo im Trüben? Vielleicht wäre es an der Zeit, dass wir sagen, Herr, zeig uns, was wir tun sollen. Führe uns deinen Weg. Lenke uns in deinen Gedanken. Ich bin dankbar für das, was Gott uns schenkt, auch hier als Gemeinde. Und dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, dass uns Gott immer wieder Menschen schickt, die noch nicht da waren. Ich wünsche mir, dass Menschen kommen, die ihn noch gar nicht kennen und irgendwas finden hier, wo sie sagen, wow, was habt ihr, was ich nicht habe? Ich will diesen Jesus in mein Leben haben. Wir wollen Menschen fischen. Nicht in fremde Gewässer fischen, wo Fische auch schon gut aufgehoben sind, sondern da fischen, wo sie verloren sind. Dann beten wir, dass Gott uns zeigt, was das auch konkret bedeutet. Schön auch das ein Stück weit zu erleben im Eltern-Kind-Café. An anderen Stellen, wo wir Menschen begegnen, die wir ansprechen können und sagen, wow, komm doch mal mit. Wobei es nicht im eigentlichen Sinne darum geht, dass sie hierher kommen, ja, oder der Gemeinde hier hinzugetan werden, sondern dass sie mit dem Brot des Lebens konfrontiert werden, dass sie satt werden, dass sie leben aus Gottes Gnade und Kraft, dass sie ihn annehmen. Und dann werden sie logischerweise irgendwo suchen, wo sind nur Leute, die das auch kennen. Und mit denen will ich mal etwas Gemeinschaft pflegen. Natürlich gehört es zusammen. Aber es ist nicht die Priorität, dass wir hier das Haus füllen. Wobei wir uns freuen, wenn es voll ist. Versteht, ja, das Feuer, Herr, lass mich in diesem Feuer bestehen. Unsere Werke werden auch alle geprüft durchs Feuer, das wisst ihr, gell? Alles, was wir so tun, auch in unserem Leben mit Jesus, es wird geprüft durch Feuer. 1. Korinther 3. Und da wird offenbar werden, was wir fabriziert haben. Und da heißt, sagte Paulus, die einen bauen auf das gelegte Fundament, welches Jesus Christus ist, das besteht. Die bauen Gold, Silber, edle Steine. Und andere bauen Holz, Heu, Stroh und Stoppeln. Und es ist so offensichtlich, was bestehen wird. Und in 1. Korinther 13 wird sehr deutlich, was gemeint ist. Und wie man Gold und Silber und edle Steine auf das Fundament baut. Alles, was ihr aus Liebe tut. Aus Liebe zu Gott. Und in der Folge auch aus Liebe zu den Menschen. Das habt ihr mir getan. Das wird bestehen. was ich aus eigenem Enthusiasmus oder aus eigener Kraft, aus eigenem Denken und Gutdünken irgendwie fabriziere, das wird eher nicht Bestand haben im Feuer des lebendigen Gottes. Und da sagt der Paulus, ja, und manche, bei denen wird noch kaum was übrig bleiben oder nichts. Das heißt nicht, dass du in die Hölle fährst, aber es heißt, er wird gerettet wie durchs Feuer hindurch. Dann stehst du da und denkst, ja, hätte ich mal besser das gemacht, was Gott mir in meinem Herzen offenbart hat, aus Liebe zu ihm. Alles, was ihr tut, tut's nicht den Menschen, sondern dem Herrn, aus Liebe. Und dazu muss man nicht Prediger sein. Das betrifft jeden, der ihm nachfolgt. Das kann sein, ob du zu Hause Wäsche wäschst, ob du in deinem Geschäft Computer reparierst oder ob du Autos reparierst oder was weiß ich, ob du fischen gehst, wie die Jünger, egal. Aber alles, was wir tun, ihm, dem Herrn zu ehren, aus Liebe zu ihm, das hat Bestand. Da möchte uns Gott neu hinführen. Hören wir auf ihn, lassen wir uns reinigen durch sein Feuer. Lasse ich seine Reinigung zu, nehme ich seinen Auftrag auch wieder neu an. Das kommt dann in Kapitel 21 hier im Johannesevangelium als nächstes, das Gespräch des Herrn mit dem Petrus, der ihn, nachdem er ihn verleugnet hat, dreimal wieder in den Dienst einsetzt. Aber er musste auch diese Schritte wieder durchlaufen. Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und weißt du was, wenn du neu kommst, weil du am Tiefpunkt gelandet bist und du sagst, ja Herr, ich habe Hunger, ich habe noch nichts gefrühstückt, ich würde gerne von deinem Brot und Fisch hier, ich würde gerne mit dir Frühstück halten. Ich lasse es zu, dass du neu in mein Leben hineinkommst. Ich sage erneut ja zu dir. Auch wenn ich manchmal an mir selber zweifle, ob ich es schaffe, aber ich bin es gar nicht, der es schafft, sondern der Herr schafft es in mir. Er in mir und ich in ihm und da wird die Kraft produziert, die wir für den Alltag brauchen. Ich muss nicht sein Reich bauen, er baut sein Reich. Ich baue nicht seine Gemeinde, er baut seine Gemeinde. Ich darf froh sein, wenn ich dabei sein darf. Ich darf das tun, was er mir sagt, es muss nichts Großes sein. Es reicht einfach das, was er sagt. Mehr muss es nicht sein. Aber wenn ich das tue, was Gott mir zeigt, dann wird er das Wunder tun. Und auf einmal hast du 153 fette Fische im Netz und es zerreißt nicht einmal. Dabei sein ist alles. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, eigentlich habe ich nicht wirklich mehr Lust und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es gut läuft in meinem Leben. Aber du sagst, ja, Herr, ich sehe dich da am Ufer stehen und ich will dir nachkommen. Ich will mich neu auf dich einlassen. Dann sagt er auch zum x-ten Mal, dann komm her, ich bin schon da. Auch zum x-ten Mal darfst du noch mal kommen, solange Zeit der Gnade ist. Er baut sein Reich und das mit Gefäßen wie mit uns. Und da deute ich erstmal auf mich und sage, hättest du ein paar fähigere Jünger aussuchen können. Aber er ist gnädig und er wählt, wen er will. Und wer Jesus noch nicht in dieser Weise kennengelernt hat, ja, dann sagt doch, okay, ich erkenne es an, ich kann nicht, ich bin nicht der Große, der Mächtige, ich habe Schuld, ich bin vielleicht gut, aber für Gott bist du nie genug, keiner von uns. Und dann sagt er, glaub mir doch, wenn ich dir sage, ich nehme dich an, ich nehme dich auf, so wie du bist. Ich lasse dich nicht so, wie du bist, aber ich nehme dich so an, wie du bist. Kriegen wir schon miteinander hin. Und dann bekenne Jesus als diesen Herrn aller Herren, Solange es freiwillig tun kannst, eines Tages werden es alle tun. Er ist der Herr. Und ich lade euch dazu herzlich ein, sei es zum ersten Mal oder zum x-ten Mal, sag ja, Herr. Danke, dass du schon am Ufer stehst und auf mich wartest und mich annimmst, wie ich bin. Dazu segne uns Gott. Amen.